Brexit ist so quasi das Fanal, oder? Das ist so genau das ist schief gegangen. Meine, die Wachstumsraten in Großbritannien sind besser als die deutschen Wachstumsraten. Und wie ich gesagt habe, also ich würde sagen, die Probleme, die Großbritannien hat, die sind hausgemacht, oder? Die haben mit dem Brexit nur bedingt zu tun.
Oliver Zimmer, vor genau 10 Jahren ist ja die Abstimmung über den Brexit gewesen, über den Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union. Du warst ja damals gegen den Brexit. Würdest du heute anders entscheiden?
Ja, es war so, ich habe damals lange mir das überlegt, hin und her. Und ich bin dann wirklich, ich habe das Kreuz, glaube ich, 2 Stunden, bevor ich dann an die Urne bin, wo ich gewohnt habe in Oxford, da bin ich abstimmen gegangen, habe ich noch Remain gewählt. Es war ein so ein bisschen, das kann man vielleicht nicht nachvollziehen, wenn man nicht wirklich in einem Land als Europäer, ich fühle mich schon als Europäer, gefühlt hat. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, rein emotional, ich habe gezögert, dieses Jahr, also zum Austritt. Dann, ich habe das ja schon beschrieben in Interviews oder in Beiträgen nachher. Also ich hätte dann, als ich gesehen habe, wie die EU eigentlich reagiert auf diese ganze auf diesen Austritt, auf diesen demokratischen Entscheid, es sind ja 52% gewesen, 48 waren dagegen, hätte ich nicht mehr für das Verbleiben gestimmt. Also wie ich gesehen habe, wie die EU auf diesen Entscheid reagiert, da hat bei mir eigentlich, wurde klar, dass das eigentlich der richtige Entscheid gewesen ist.
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage in Großbritannien ist ja vielerorts sehr angespannt. Ist das wegen den Brexit oder wäre das ohnehin passiert? Also gibt es einen kausalen Zusammenhang?
Ich würde das sicher bestreiten. Ich meine, es ist immer schwer zu sagen, was sind die kausalen Zusammenhänge. Aber ich glaube, Großbritannien hat ein Problem gehabt schon vor dem Brexit. Es sind immer noch die gleichen Probleme. Der Brexit hat nicht die neuen Probleme. Also ist klar, also der Übergang war natürlich schwierig, ist ja logisch, wenn man über so lange Zeit, über Jahrzehnte in einem rechtlichen, wirtschaftlichen Framework ist, dann ist ja logisch, dass das Verwerfungen produziert, also 5 bis 10 Jahre lang, oder? Aber Großbritannien hat riesige Probleme gehabt in verschiedenen Bereichen, oder? Also ich könnte das jetzt aufzählen. Also ich würde sagen, für mich ist eigentlich Großbritannien ein Land, wo das Eliteversagen, das Versagen eigentlich der Politik in Bezug auf Institutionen, Bildung, in Bezug auf die Infrastruktur und so weiter, also ganz viele gesellschaftliche Bereiche, die bei uns eigentlich in der Schweiz lange gut waren, bis heute sind sie nicht schlecht. Haben eigentlich dort schon lange hat es gehapert. Also zum Beispiel eben ein großer Bereich ist sicher das Bildungswesen. Also man hat die Universitäten aufgebläht. Tony Blair, oder? Education, Education, Education. Das war 97. Da war so die Grundposition von New Labour. Das ist von den Konservativen dann ja alles übernommen worden, weil Blair galt ja als ein leuchtendes Vorbild. Er war ein Winner, oder? Einer, der die Wahlen eben gewonnen hat, hat sich dann nachher auch, die Konservativen, Cameron und so, haben sich an New Labour orientiert. Und es war so, also Education, Education, Education hat geheißen, Universities, Universities, Universities. Und damals hat man begonnen, diese Polytechnics in England, in London und anderen Städten, die eigentlich sehr erfolgreich waren. Das waren eben Vocational Education, also so angewandt, also für Leute, die nachher so ein bisschen Fachhochschulen, war eigentlich Großbritannien relativ bekannt dafür. Die hat man dazu ermuntert, sich in Universitäten zu verwandeln. Und dann mit den großen Universitäten, Manchester, die London, in London, die diversen Colleges, die Spitze teilweise sind, Oxford, Cambridge, mit denen um Forschungsgelder zu wetteifern. Und das ist natürlich dann schlecht rausgekommen. Oder ich habe oft gesagt, als ich in England war, ein Land, das 40-45% seiner Leute an die Uni schickt, kann nicht funktionieren, das geht nicht auf. Das ist etwas, eine Lehre für die Schweiz, oder? Das duale Bildungssystem hier nicht nur einfach verbal verteidigen, sondern wirklich. Also wenn zum Beispiel, wenn es diese Akademisierungs Versuche gibt, dass man das bekämpft, oder? Weil da geht es wirklich, es braucht keine Doktorate an den Fachhochschulen. Es braucht diese hochwertige Ausbildung, ist natürlich fantastisch, dieses ganze System mit den Lehrstellen und so weiter. Also da hat England absolut auf dieser Ebene und dann natürlich auch Infrastruktur, man hat die öffentliche Infrastruktur hat man nicht gepflegt, also Eisenbahn und so weiter. Außer in den Städten, London ist gut erschlossen, hat man immer was gemacht. Aber sonst gibt es große Regionen in England, die man vernachlässigt hat. Also es gibt ganz viele, es gab ein großes Politikversagen. Ja. Und ich glaube, dass der Brexit eigentlich auch ein Resultat ein Stück weit davon war, oder? Dass die Leute das Gefühl gehabt haben, dieser Gesellschaftsvertrag, der stimmt nicht mehr. Und jetzt haben wir eine Situation, wo auch aufgrund natürlich der europäischen Freizügigkeit zum Beispiel, Migration, Import, günstiger Arbeitskräfte, wo eigentlich wieder nur ein Teil der Gesellschaft davon profitiert. Das war sicher ein wichtiger Faktor. Mhm.
So, welche Erwartungen der Befürworter, aber auch der Gegner haben sich erfüllt und welche nicht?
Welche Erwartungen der Befürworter und der Gegner haben sich erfüllt? Also ist klar. Also das Wichtigste war natürlich, dass man bei der Gesetzgebung, dass man wieder die Kontrolle zurückbekommt, oder? Also ist man ein Gesetzgebungsstaat? Im Fall von England bedeutet das Parlament. Die haben keine direkte Demokratie. Es geht darum, wer macht die Gesetze? In diesem Sinne hat sich das natürlich erfüllt. Also jetzt ist es wieder so, dass man Gesetze wieder in Westminster erlassen kann, wenn man den Mut hat, das zu tun. Man muss jetzt auch wieder die Verantwortung übernehmen. Die Politiker sind wieder in der Verantwortung. Das ist ein Fortschritt. Weil sie können jetzt nicht mehr sagen, wir können da nichts tun, oder? Wir müssen jetzt da schauen, dass die in Brüssel auch zufrieden sind und dann haben wir noch diverse. Das hat sich vollzogen. Und dann, was hat sich nicht erfüllt? Ich würde sagen, ein Problem war sicher, das ist jetzt die Position von zum Beispiel Lord Frost, die mir einleuchtet. Ich habe das auch erlebt. Ich glaube, man ist ausgetreten. Und es war ja ein Entscheid, der vom politischen Establishment nicht befürwortet wurde. Also wenn das Parlament wäre da dagegen gewesen, oder wenn das ein rein parlamentarischer Entscheid gewesen wäre, hätte es keinen Brexit gegeben. Und nachher ist das natürlich so weitergegangen, dass eigentlich das Establishment dann halbherzig vorgegangen ist. Man hat eigentlich den Spielraum, den man gehabt hat, hat man eigentlich nicht ausgenutzt. Oder bei den Freihandelsverträgen hat man ein bisschen was gemacht. Überall hat man schnell wieder geschaut, wie kann man sich wieder arrangieren und so weiter. Ich glaube, es ist Austreten ist einfacher, als nachher den Mut zu haben, wieder auf eigenen Füßen zu stehen, oder? Mhm.
Also es fehlt der Wille der politischen Elite, also den Auftrag auch zu erfüllen.
Ja, und ich glaube, man hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt, muss ich das ja auch ein bisschen, ich meine, es ist sicher ein einfacheres Bild, aber es ist nicht falsch, glaube ich, wenn man sich mal daran gewöhnt, da gibt es so einen Übervater, oder? Da gibt es so dieses Europa und alle Probleme werden so quasi zusammengelöst, dann fällt das plötzlich weg. Dann haben sie natürlich eine größere Verantwortung zu tragen für ihr Land. Und ich glaube schon, dass das etwas war, was viele Leute nicht wollten. Und dann, wie gesagt, dann haben sie natürlich diese Dynamik, dass natürlich gibt es Probleme. Ich meine, Migration, zum Beispiel die ganze Migrationsfrage, die Boris Wave, die sogenannte Boris Wave.
Das war ja der zentrale Punkt bei der Brexit-Abstimmung, Migration.
Ja, Migration und Souveränität. Also schon selber die Gesetze wieder machen. Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen, oder Souveränität ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, die Bedeutung von Souveränität ist verschieden, je nachdem, welche Schicht das man anschaut. Also, wenn wir vielleicht, aber ein Problem war natürlich, dass es gab natürlich dann diese Migrationsfrage war wichtig. Also was man in Großbritannien gesehen hat, ist, sie haben auf der einen Seite den Entscheid, dass man jetzt die Migration wieder selber steuert. Jetzt reden wir über Migration, wir können dann noch über Souveränität sprechen. Also bei der Migration war es so, man hätte das wieder selber steuern können. Jetzt ist es aber so, dass über 20 Jahre hat sich eigentlich eine strukturelle Transformation ereignet der Wirtschaft. Also das heißt, in Großbritannien haben sehr viele Betriebe, KMUs, aber auch größere Betriebe, kleinere Betriebe, die haben sich daran gewöhnt, sogar die Großverteiler, also die Tescos, die Sainsbury's und so weiter, haben sich eigentlich daran gewöhnt, dass sie über den Faktor Lohn expandieren können. Also billige Löhne wurden wichtig. Also das ist ja das war ein Problem. England hat sehr stark von Osteuropa rekrutiert. Man hat sich eigentlich transformiert in eine Billiglohnwirtschaft. Und das schafft diese Abhängigkeit. Also stellen Sie sich vor, über 20 Jahre gibt es viele Betriebe, die können eigentlich nur existieren. Die können nur Gewinne machen, weil dieses Modell existiert. Jetzt kommt der Brexit, oder? Was geschehen ist, ist, da sind natürlich diese Verbände dann zur Regierung gegangen und haben gesagt, ja, bei uns müsst ihr natürlich dann schon noch 200.000 reinlassen, bei uns auch noch 50.000 und so weiter. Und das war die Situation, dass dann Johnson und seine Regierung, die haben dann gesagt, ja gut, die haben dem nicht widerstanden, oder? Die haben dann gesagt, ja gut, wir müssen denen diese Kontingente geben. Die hat man dann halt außerhalb Europas geholt. Das ist die sogenannte Boris Wave, oder? Aber was man hier sieht, ist eben, oder es wird ja dann bei uns in den Medien wird sagen, ihr seht ihr, das geht einfach weiter, man braucht einfach diese Zuwanderung und es wird nur noch schlimmer. Das ist eine oberflächliche Perspektive. Das wahre Problem war eben, dass man hat eine Wirtschaft erzeugt über diese Personenfreizügigkeit mit vielen, natürlich mit Fachkräften, aber es war auch eine Minderheit am Schluss, oder? Vor allem mit billigen Arbeitskräften, die natürlich dann süchtig war nach diesem Modell, oder? Sie machen nur Gewinne, wenn sie das quasi weiterführen. Und da hat dann die Regierung natürlich klein beigegeben. Da wird natürlich heute Boris Johnson ist natürlich, und dieses Kabinett, die sind natürlich da, wie soll ich sagen, das ist natürlich ein Versagen, kann man sagen, weil es ist klar, wenn man den Brexit macht und man will die Produktivität der Wirtschaft wieder erhöhen, muss man auch den Mut haben zu sagen, gut, wir brauchen jetzt ein neues Modell, wir können nicht weiter auf diese Billiglohnwirtschaft setzen, wenn die Großverteiler Tesco uns erzählen, das ist ganz schlimm für uns, wir haben auch in der Schweiz gehabt, Migros, er mischt sich in die Politik ein, weil für die ist das gut, wenn viele Leute kommen, haben sie mehr Kunden, wenn sie die Preise vielleicht noch ein bisschen besser gestalten, nicht so teuer sind und so. Aber die Leute kommen, oder? Also Breitenwachstum über billige Arbeit. Ich glaube, das war ein großes Versagen eigentlich, das man gesehen hat. Und es ist wahrscheinlich auch als Regierung wahnsinnig schwierig, dem zu widerstehen. Was tun Sie, wenn diese Lobbyisten zu Ihnen kommen und sagen, uns wird das ist ganz schlimm und da müsst ihr gehorchen. Das war die Schwäche, oder? Das wird heute auch anerkannt von den Leuten, die gesagt haben, wir hätten wirklich was tun müssen. Nämlich, man kann nicht einfach oder man kann nicht austreten und dann das Gefühl haben, die Wirtschaft kann so weitergehen, weil das war ja auch das Versprechen eigentlich von Leuten wie Boris Johnson an. Die haben gesagt, ja, wir müssen dann quasi England, also Großbritannien, müssen das wegbringen von dieser Billiglohnwirtschaft. Wir müssen ein anderes Modell haben. Das Problem ist natürlich auch, dieses System, das man in England hat, wo man alle 4 Jahre wählt, das ist sehr kurzfristig. Das heißt, eine langfristige Politik zu erzeugen, da ist eben das Schweizer System auch viel besser. Mhm. Wir haben viel mehr langfristige Tendenzen mit dem Kollegialitätssystem, wenn es funktioniert, erlaubt auch irgendwie zu denken, okay, 10, 20 Jahre, oder nicht? Jetzt nur, klar, die Großkonzerne, für die ist 2, 3 Jahre ist der Horizont. Mhm. Aber dass dann die Politik sagt, nein, wir müssen längerfristig denken. Mhm. Jetzt in England, also in Großbritannien, ist das viel schwieriger, weil alle 4 Jahre werden sie potenziell abgewählt. Und dann eine Politik zu fahren, wo es ja darum gegangen wäre, eigentlich die Institutionen zu verbessern, dann ist doch immer die Frage, kriegen wir dann das honoriert bei der nächsten Wahl von unseren Wählern, wenn wir das investieren in ein neues, zum Beispiel wieder mehr Vocational Education einführen, diese Polytechniques oder sagen wir Fachhochschulen, oder? Und die Betriebe dazu bringen, dass sie Lehrlinge ausbilden, wird das honoriert? Oder sagen die dann einfach, ja nur, es hat sich nichts verbessert, jetzt seid ihr wieder weg.
Und welche Rolle spielte der Aspekt Souveränität, wie du eingangs erwähnt hast, bei der Abstimmung damals?
Ja, das wurde dann ja auch in der Berichterstattung, würde ich sagen, wurde
vor allem auf Migration heruntergebrochen.
Ja. Also Souveränität wurde thematisiert, um es eigentlich dann schlecht zu machen, zu sagen, ja, das ist ja alles eigentlich betrieben in dieser vernetzten Welt, global. Und wir kennen das ja von der Schweiz auch. Die Souveränität muss man neu denken, oder? Mhm. Man muss immer alles neu denken. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass es ein Unterschied ist, ob Sie in einem Parlament die Gesetze selber machen können und dann das auch gilt. Oder ob sie in der Schweiz über die direkte Demokratie Initiativen und Referenden ergreifen können und das dann eine Differenz macht. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn man sagt, ja klar, es wird alles. Natürlich muss man internationale Kooperation, aber Souveränität bleibt wichtig. Und was ich bei der Souveränitätsfrage interessant finde in Bezug auf Großbritannien, was mir aufgefallen ist als Bürger, als ich dort lebte, als ich mit den Leuten gesprochen habe, ist, es ist ja so, es gab fast, also manchmal gab es wie ein Unverständnis, also die Leute, die alles, die Welt sehen in Kategorien von Transaktionskosten, Wohlstand, eben Breitenwachstum, wenn sie ein bisschen weniger egoistisch sind, dann denken sie auch, ja, es wäre wichtig, dass alle profitieren, aber Wachstum, oder? Mhm. Und dann würde ich sagen, die Leute, die unteren 50%, für die war es eben, das ist auch wichtig, der Wohlstand zählt immer, kann ich am Schluss die Miete bezahlen, kann ich meine Hypothek bezahlen. Kann
vor allem das BIP pro Kopf spielt eine Rolle.
Ja, klar. Aber am Schluss eben, das habe ich gemerkt, als ich mit Handwerkern gesprochen habe, die zu mir gekommen sind, ich hatte damals ein Haus gekauft, ein kleines, und verschiedene Dinge mussten gemacht werden, dann kamen also die englischen Handwerker zu mir. Und dann habe ich gemerkt, oder es hat etwas bestätigt, was sie mir gesagt haben in Bezug auf Souveränität, hat etwas bestätigt, was eigentlich George Orwell schon thematisiert hat in anderen Zusammenhängen in der Zwischenkriegszeit. Also für die, sagen wir jetzt mal, die einfacheren Leute hat eben sowas wie Souveränität, wie dass man die Leute abwählen kann, weil im repräsentativen System ist ja der Punkt der Demokratie, dass man Alternativen hat und eine Partei abwählen kann, da kommt eine andere an die Macht und dann sehen, ob die es gut macht, dann wählt man sie wieder ab oder man bestätigt sie. Aber wenn man natürlich ein System hat wie in der Europäischen Union, wo eigentlich, es ist so, die Bandbreite schrumpft zusammen, die Politik wird immer ähnlicher. Ich habe gemerkt, dass für die unteren 50%, würde ich jetzt behaupten, als Arbeitshypothese, also teilweise wurde das bestätigt, ist es halt so, dass für die hat das einen größeren Wert. Mhm. Und für die oberen 20% Transaktionskosten, ja, diese Souveränität wird überschätzt, oder, und so weiter. Mhm. Also, Orwell hat das mal thematisiert in der Zwischenkriegszeit, nicht in Bezug auf die Souveränität, aber in Bezug auf die Frage der nationalen Verteidigung eigentlich der nationalen Interessen. Also damals waren große Teile der Gebildeten waren eigentlich, das hat er beobachtet, Klasse, die war eigentlich der Meinung, ja, diese neuen autoritären Bewegungen in Europa, ob sie kommunistisch oder auch in faschistischer Richtung, das ist jetzt offenbar der Fortschritt, oder? Also das ist, die waren viel gewogener gegenüber diesen Entwicklungen, weil sie gedacht haben, ja, diese parlamentarische Demokratie da und diese Massengesellschaft, jetzt haben wir da was Neues in Deutschland, Italien, und die einen gingen in die Sowjetunion, die linken Akademiker, und haben gefunden, das ist doch wunderbar, oder? Und Orwell hat ja dann argumentiert, dass die Kleinbürger, die Bienenzüchter, die Briefmarkensammler, die hätten instinktiv, hätten die gemerkt, aber unsere Freiheiten, dass wir da unseren Gärtchen pflegen können, dass wir unseren Hobbys nachkommen, dass wir im Pub so viel trinken können, wie wir wollen, und uns versammeln können, das ist unsere Freiheit. Dieser bürgerliche Raum. Orwell hat das sehr interessant in einem berühmten Aufsatz beschrieben, wo er einfach sagt, ja, diese Kleinbürger, die haben ein Bewusstsein dafür, was eigentlich so der Raum der bürgerlichen Freiheit ist, weil die haben eine Skepsis gegenüber diesen großen Würfen, weil ich meine, der Kommunismus, diese autoritären Systeme, diese Faschismen dann in Europa, das waren ja so große Würfe, da hat man plötzlich alles gelöst, oder? Mhm. Und da gibt es eine Führerfigur, es gibt eine richtige Philosophie. Orwell sagt also in a nutshell, also stark komprimiert, die Kleinbürger, die misstrauen dem, weil sie haben das Gefühl, das wird unsere Freiheit einschränken. Und dann hat er gesagt, die Kleinbürger und der Adel, der ein bisschen vertrottelt ist, oder der vertrottelte Adel, die verteidigen das Land. Und die eigentlich, die bürgerlich gebildeten Klassen, die haben stark eine Tendenz, sich zeitgenössischen Moden in die eine oder andere Richtung anzuhängen. Und in der Zwischenkriegszeit waren halt diese Bewegungen, plötzlich hat man so Probleme gelöst. Plötzlich hat man Wirtschaftspolitik, Industriepolitik und so weiter. Plötzlich offiziell keine Arbeitslosen mehr. Und überhaupt ein bisschen einer, der da ein bisschen rauskommt und den Tarif durchgibt. Das war fortschrittlich, oder? Also ich denke, Souveränitätsfrage, ich habe mit Leuten aus den einfachen Schichten gesprochen und die, glaube ich, das ist eigentlich ein Besitz, den sie haben. Sie haben vielleicht nicht viel Grundbesitz, sie haben nicht viel Geld, aber sie besitzen diese Mitsprachemöglichkeit. Das ist ihr Besitz. Und diese Mitsprachemöglichkeit zu verteidigen, ich glaube, dieser Instinkt war sehr stark vorhanden. Was das auch bestätigt, ist, nach der Abstimmung gab es diverse Analysen, auch Umfragen, man ist dann gegangen. Man ist dann in die Regionen gegangen, in England, in die Städte, wo die höchste Leave-Zustimmung war. Also die haben für den Brexit gestimmt. Und hat die Leute interviewt. Und dann hat man gesehen, ja, die haben nicht geglaubt, dass wenn Großbritannien austritt, dass dann das Paradies ausbricht. Dass dann plötzlich 300 Millionen zurück in den Gesundheitsdienst fließen und so. Also die haben die Propaganda, sowohl der Befürworter wie der Gegner, nicht geglaubt. Was viele gesagt haben, ist, ja, wir wissen schon, wahrscheinlich geht's uns wirtschaftlich nachher nicht besser. Aber die in London, denen, die trifft es vor allem, oder? Mhm. Und das waren die Profiteure. Also wiederum, also diese Vorstellung eigentlich, die Souveränität zurück, das ist eigentlich ein Besitz. Und wir wissen schon, also denen kann das eigentlich egal sein, weil die haben ja stark profitiert von diesem System, oder? Und jetzt haben sie Angst, dass sie in die Fälle davon schwimmen. Also finde ich ein interessanter Punkt in Bezug auf die Souveränität, dass man das nicht so platt sieht, oder? Mhm. Natürlich kann man sagen, heute sind wir mehr vernetzt und in vielen Fragen gibt es natürlich Abhängigkeiten und so weiter. Aber der Trend geht ja schon wieder dahin, glaube ich, heute, das sieht man ja heute, dass man eigentlich schon die Signale von den Bürgern, wenn man sich die Wahlen anschaut, sind eigentlich schon so, dass man sagt, man will wieder mehr Gestaltungskompetenz zurück auf die nationale Ebene. Und eben das Interessanteste fand ich eigentlich auch, dass die nicht naiv war. Die haben nicht gesagt, ja, das wird dann wunderbar. Mhm. Aber sie haben gesagt, wir wollen wieder mehr Gestaltungsmacht. Mhm. Kann man naiv nennen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Bestätigung der Orwell-These. Wer hat am Schluss überhaupt noch ein Interesse an der Demokratie, am demokratischen Prozess? Ja, nicht unbedingt die Leute, die sich nur für die Transaktionskosten interessieren.
Mhm. So, der Unterschied ist ja, wenn die Demokratie im eigenen Land bestimmt ist, da ist das Feedback-System ja viel ausgeprägter. Da sind ja die Politiker viel mehr rechenschaftspflichtig, als wenn das abdelegiert wird auf eine supranationale Ebene.
Ja, ja, das ist das eine. Und das andere ist etwas, was ich auch schon thematisiert habe. Ich würde sagen, das geht so in Richtung Gesellschaftsvertrag. Also es ist ja auch so, oder sie haben in einem liberal-demokratisch verfassten Land haben sie Ungleichheit. Oder? Mhm. Nur in einer linken oder faschistischen Musterkommune haben sie so quasi, wird das alles eingeebnet. Oder? Und das haben wir ja versucht. Im 20. Jahrhundert haben sie gesehen, die sind alle gescheitert. Das geht nicht. Mhm. Also Ungleichheit, ein gewisses Maß an Ungleichheit, das man dann sozialstaatlich versucht, ein bisschen einzudämmen, das bringen sie nicht weg. Jetzt aber, ich glaube, der Gesellschaftsvertrag ist ja der in der Demokratie, dass man sagt, gut, es gibt diese Ungleichheit, die einen haben mehr, teilweise, weil sie mehr investiert haben, vielleicht mehr gearbeitet, oft aber auch, weil sie einfach mehr Glück hatten, sie haben geerbt und so weiter und so fort. Aber der Ausgleich ist eigentlich, der Vertrag besteht darin, dass man sagt, alle bestimmen mit, alle gestalten eigentlich das Land über die Demokratie. Das ist eigentlich der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag, würde ich sagen. Und ich finde, dieses Modell ist auch ein Modell, das man heute anwenden sollte, wenn man sich überlegt, ja, warum gibt es Probleme in den Ländern Europas? Schweiz ist es noch ein bisschen besser vielleicht. Wir sind auch auf einem Pfad, der in diese Richtung geht, wo die Leute nicht mehr ganz klar sind, wird der Gesellschaftsvertrag eigentlich noch eingehalten? Weil wenn natürlich über den Supranationalismus die Demokratie heruntergefahren wird, die Selbstbestimmung auf der politischen Ebene in den Ländern, dann haben sie Ungleichheit, haben sie ökonomische Ungleichheit. Die einen sind in einer schlechteren Position, könnte man sagen, oder? Und dann nehmen sie diese Gestaltungsmöglichkeit, die politische, die Mitbestimmungsmöglichkeit weg, dann stimmt der Gesellschaftsvertrag nicht mehr. Weil ich glaube, das war immer der Deal. Man hat sich das nur nicht so gut überlegt. Aber das war eigentlich immer der Deal bei der Demokratie. Die Mitbestimmung ist breit verteilt. Dann lässt sich Ungleichheit mit Ungleichheit leben. Sagen die Leute, gut, die einen haben immer noch Ressentiments, sie finden das ganz furchtbar. Wenn man Zug fährt, hört man Wotzleser oder die sagen, die Reichen, oder? Die müssen viel mehr Steuern zahlen. Das gibt's immer noch, diese Instinkte. Aber grundsätzlich, glaube ich, auf der breiten gesellschaftlichen Ebene akzeptieren es die Leute dann. Oder so kann eigentlich.
So eine pazifizierende Wirkung.
Ja, ja. Der Kapitalismus wird so pazifiziert. Dieses liberale System, das davon lebt, dass es Ungleichheit auch gibt in einem gewissen Maße, oder? Und wenn das nicht mehr, wenn die demokratische Politik ausgeschaltet wird, dann gerät dieses. Ich glaube, das erklärt die Krise der Demokratie in Europa zu einem wesentlichen, in einem wesentlichen Ausmaß, meiner Meinung nach.
Gehen wir nochmal zum Brexit zurück. Die Tories haben ja das ja sehr dürftig umgesetzt, hat der Brexit letztlich die Konservativen zerstört?
Ja, das war, ich meine, das war sicher ein Faktor. Mhm. Die konservative Partei ist ja eigentlich, das ist eine sehr, sehr, eine große Kirche, das muss man wissen, oder? Da war wirklich, es geht eigentlich so von, würde ich sagen, fast, es geht vom liberalen Flügel, eine fast grün-liberale Partei, bis zu, gut, die,
ja, sagen, Boris Johnson, ja.
Ja, ein bisschen, geht ein bisschen in die Richtung, bis zu den wirklich den Brexiteers auf der Konservativ, ganz konservativ, diese Partei hat eigentlich immer diese Flügel gehabt. Mhm. Und der Brexit hat natürlich schon dazu geführt, dass, schon vor dem Brexit natürlich, weil das hat sich schon vor dem Brexit manifestiert, aber nachher natürlich eigentlich diese unglaubliche Spannung in der Partei natürlich und dann bei der Migrationsfrage, eben Stichwort Boris Wave, oder das ist der englische Ausdruck, Boris Wave, das ist die große Boris-Welle mit der Migration, noch mehr Migranten als vorher. Da haben sich die Leute natürlich gesagt, ja, und jetzt, was ist passiert? Ja, also die Konservativen wurden abserviert. Und das ist natürlich das Brutale, oder, bei der First Past the Post, bei dieser Mehrheit, beim Majorzwahlsystem, das die haben, oder? Wenn Labour hat ja nicht glorios gewonnen. Sie hatten, was hatten sie, 34% oder so, muss man nachschauen, oder 33%, weiß nicht mehr. Und das führt dann zu einer absoluten Mehrheit im Unterhaus, eine drückende Mehrheit, oder? Und wenn sie da plötzlich nur noch 20% einfahren, sind sie weg. Und das ist den Konservativen passiert. Und jetzt gehen sie wieder nach rechts, oder? Mehr. Oder? Versuchen sich zu positionieren, ist sehr schwierig, oder jetzt?
Also, was auch interessant ist, also, sowohl in Großbritannien als auch in Kontinentaleuropa erleben wir ähnliche Entwicklungen in der politischen Landschaft. Die Altparteien befinden sich im Niedergang und es keimen neue Parteien auf oder es gibt Abspaltungen. Wie erklärst du dir das?
Ja, schon. Also natürlich verschiedene Gründe. Also es ist ein Grund, glaube ich, ist schon, dass es gibt einfach immer mehr so eine, auch natürlich wegen...
So eine, vielleicht eine, es hat eine Entfremdung stattgefunden in den letzten Jahrzehnten.
Ja, es gibt immer mehr so eine Angleichung in eine so, wie soll ich sagen, linksgrüne Mitte-Politik. Sieht man Deutschland mit der Koalitionsregierung, oder? Mhm. Wo natürlich einerseits das, dass man sich so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber andererseits natürlich auch tatsächlich, glaube ich, wenn man in der EU die Politik sich betrachtet, ist es natürlich schon so, dass der Gestaltungsspielraum der nationalen Parlamente, der ist massiv heruntergesetzt. Das führt natürlich dazu, dass die Alternativen sind nicht mehr da. Und wenn die Leute das Gefühl haben, dass eigentlich die etablierten Parteien alle ein bisschen dasselbe machen, dann glaube ich, das ist eine Erklärung für den Populismus. Dann hat natürlich die AfD hat einen Aufschwung. In Frankreich dasselbe, in Großbritannien dasselbe mit der Reform Party und so weiter. Also ich glaube schon, dass man dort sieht, dass eigentlich die Legitimation der auf den Nationalstaat fokussierten demokratischen Politik, die ist natürlich schon länger im Rückzug. Mhm. Oder? Und dann ist es natürlich schon so, dass die traditionellen Parteien am härtesten getroffen werden, weil die stehen ja für dieses Modell. Das sind die Parteien eigentlich, die Staatstragenden, könnte man sagen. Die haben das getragen, oder? Die kommen dann an die Kasse. Weil die zentrieren sich dann immer mehr in die Mitte, müssen Kompromisse suchen, und können sich fast nicht mehr abgrenzen. Sogar die FDP, ich meine, FDP in Deutschland, so aus der Ferne betrachtet, würde ich sagen, dort, die haben sich ja dann nicht mehr mal getraut, liberale Positionen wirklich zu vertreten. Mhm. Also die haben auch noch gesagt, ja, die Wähler, ja, yeah, die wollen vielleicht schon ein bisschen weniger so dieses harte Liberale, sondern statt dass sie gesagt hätten, wir müssen doch eine Alternative sein. Dann kommen wir vielleicht auf 6-7%, oder?
Oder sagen irgendetwas und dann stimmen sie dann bei der Abstimmung, machen sie genau das Gegenteil.
Ja, oder einfach, dass sie eigentlich gar nicht mehr den Mut haben, als sagen wir, als Liberale aufzutreten, sondern dass sie sich auch einmitten. Dann braucht es doch die Partei gar nicht. Diese Parteien braucht es wirklich nicht. Damit will ich nicht sagen, dass es einfach wäre. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich glaube, was unterschätzt wird, oder, ist wirklich, dass innerhalb der EU ist es sehr schwierig geworden, für Parteien ein klares alternatives Profil zu entwickeln. Bei uns sieht man das ja ein bisschen auch auf der Parteienebene, weniger aber. Aber bei uns, wir haben natürlich dieses Vetorechte. Wir haben diese Vetorechte. Also bei uns ist es jetzt noch so im Moment, dass eigentlich die Leute sagen können, gut, wir sehen, was ihr wollt. Ihr seid alle ein bisschen eingemietet, sagen wir mal. Ihr seid alle ein bisschen auf dem Mainstream. Die wollen das aber nicht, oder? Dann gibt es diese Einspruchsmöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, für die Demokratie unglaublich wichtig. Wie sie das lösen, spielt keine Rolle. Also ich meine, es muss ja nicht eine direkte Demokratie sein. Ich halte das für halbdirekte Demokratie. Ich halte das für das beste System. Aber es könnte, früher war es ja auch so, in einem Repräsentativsystem haben die Parteien klare alternative Positionen formulieren können und dann konnten die Wähler sagen, gut, da gibt es wirklich eine Wahl. Und wenn sie es dann nicht umsetzen, kann man sie abwählen. Das ist Demokratie. Aber wenn natürlich so ein bisschen so von Anfang an alles so ein Einheitsbrei ist, oder, dann gehen die Leute, das ist eigentlich fast logisch, das ist eigentlich fast schon ein fast schon physikalisches Gesetz, dann verduften die Leute und gehen in die Extreme.
Aber wie erklärst du dir diese Uniformisierung in den letzten Jahrzehnten bei den politischen Parteien, vor allem bei den Mainstream-Parteien? Wie erklärst du dir das? Ist das Wesen des Staates, dass das früher oder später passiert?
Das ist natürlich eine große Frage, müsste man die Länder einzeln betrachten. Aber es gibt schon, glaube ich, ein gemeinsames Merkmal. Ich glaube, es gibt schon unter den ehemals staatstragenden Parteien, hat es eine starke Tendenz gegeben, so weltanschaulich sich auf einen weltanschaulichen Konsens zu entwickeln. Und dieser weltanschauliche Konsens ist schon ein bisschen, geht in die Richtung, dass eigentlich alles, was vom Nationalstaat wegführt, ist eigentlich ein Fortschritt. Oder? Und ich glaube, das ist etwas, was die Parteien sind eigentlich viel weniger konservativ als die Wähler. Das wird nicht mehr abgedeckt. Also es gibt immer konservativ, nicht rechts, sondern konservativ. Also sie sagen, es gibt viele Probleme, die müssen wir irgendwie vor Ort lösen. Wir müssen die Möglichkeit haben, das kommunal, regional zu lösen. Nationalstaat, oder? Und nicht alles quasi, nicht alle Verantwortlichkeiten delegieren und so weiter. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt dieser Krise der Demokratie.
Du hast ja vorher das politische System in Großbritannien adressiert. Worin unterscheidet sich die politische Kultur in Großbritannien von der in der Schweiz?
Parlament. Das Parlament ist das Wichtigste, die Parteien. Oder man hatte wirklich im 20. Jahrhundert, jetzt ist es aufgebrochen, man hatte ja immer wirklich nur zwei Parteien, die wirklich die Wahlen gewinnen konnte. Also entweder Labour oder die Konservativen. Die Liberals, die waren eigentlich zu klein, die sind dann immer an diesem Majorsystem gescheitert. Mit 10% hat man keine Bedeutung, es ist viel zu schwach. Einmal haben sie es in eine Koalition geschafft, Cameron und Clegg, oder? Das war eigentlich eine seltene Ausnahme. Also es ist ein stark auf große Parteien fokussiertes System, sehr stark auf London fixiertes System. Das ist übrigens auch eine Schwäche, das sieht man ja immer mehr, auch in Frankreich. Diese Länder, die diese wunderbaren Kapitalen haben, die wir alle genießen, wenn wir dorthin gehen, oder? London, Paris ist schön, oder? Berlin vielleicht noch. Aber für die Länder ist das nicht gut. Weil es ist wirklich so, also irgendwie, was dort passiert, bekommt Beachtung. Also die politische Kultur ist sehr stark eine auf die Kapitale fokussierte Kultur. Und natürlich, das sehen Sie ja im Parlament, es ist eine Kultur, wo sich die Opposition und die Regierung gegenüber sitzen und debattieren und antagonistisch Position sind natürlich die so früher, heute auch nicht mehr so, aber früher waren das natürlich die großen Rededuelle, oder? Unglaublich, oder? Diese rhetorischen Fähigkeiten. Aber das ist schon ein bisschen ein System, wo die Leute kommen so quasi von der Universität. Sie sind in diesen Clubs in Oxford, Cambridge, sind rhetorisch brillant. Und sie haben eigentlich nie wirklich, außer vielleicht im Civil Service, die einen, haben eigentlich nie wirklich richtig Erfahrung in der wirklichen Welt gesammelt, sondern Politik ist ein bisschen ein zuerst ist es ein Hobby, dann ist es eine Leidenschaft und dann wird es zum Beruf, oder? Mhm. Und es ist eine stark zentralistische Kultur.
Mhm. Also Großbritannien ist weniger föderalistisch.
Viel weniger.
Und auch es gibt dort kein Milizsystem, so wie in der Schweiz.
Ja, auf der Ebene der Councils, aber auch dort sind sie dann oft, machen sie das, wenn sie gewählt werden, stark. Also die einen sind, glaube ich, schon auch Berufspolitiker. Es gibt weniger ein Milizsystem als hier, viel weniger. Mhm. Also ist klar, also die bei uns nimmt sie auch ab, also auf der nationalen Ebene. Aber schon, also in Großbritannien, also die Leute, die im Unterhaus sind, die gehen keine Berufstätigkeit mehr nach, oder? Das ist schon so. Weiß nicht, was sonst politische Kultur, was noch anders ist. Ja, eben nicht so, wahrscheinlich schon weniger. Es ist natürlich schon, das System ist so, dass eine Partei, die gewählt wird, die Regierung stellt, die hat eine unglaubliche Macht. Mhm. Die kann das Steuer rumreißen, oder? Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Ich habe mal mit einem Freund, einem englischen Freund, der jetzt auch in die Schweiz gekommen ist, aus Gründen, die ich nicht erläutern möchte, der hat mir gesagt, ja, eben, strong government, need not be good government. Also, es ist schon so, oder, dass eigentlich, wir haben ja eigentlich ein schwaches Government, bewusst, oder? Wir haben eine Regierung, bei uns kann der Bundesrat, außer wenn er sich Kompetenzen einfach aneignet, wie das ja auch vorkommt, oder die Verwaltung, dass sie sich Kompetenzen usurpieren, die eigentlich nicht gehören. Aber grundsätzlich vom System her ist eigentlich unsere Regierung schwach. In England, in Großbritannien ist natürlich die Regierung unglaublich stark. Und ich würde sagen, unter dem Strich muss man sagen, eine schwache Regierung ist besser. Nur wenn natürlich, ich glaube, das ist auch entscheidend, man muss sehen, oder? Also Großbritannien hat den Zweiten Weltkrieg durchgemacht, den haben wir viel zu verdanken, vergisst man gerne in der Schweiz, oder man hat manchmal fast ein bisschen das Gefühl, Frankreich und Deutschland haben uns so ein bisschen immer geholfen. Also Großbritannien hat da eine wichtige Rolle gespielt und das war natürlich schon eine Zeit, wo die Regierung, der Zentralstaat massiv zugenommen hat und das wurde dann nicht mehr abgegeben. Immer vor den Wahlen sagen dann die Politiker, ja, wir müssen die Wolf, oder Dezentralisierung und werden sie gewählt, dann wissen sie das nicht mehr. Weil das ist ja klar, Politiker wollen Macht und in einem kurzfristigen System, Wahlen alle 4-5 Jahren, da geben die Politiker die Macht nicht gerne weg. Aber ja, das ist ein wichtiges Element, also politische Kultur, es ist ein machtzentriertes System. Im Gegensatz bei uns ist eigentlich die Macht wird stark verteilt. Ich meine, stellen Sie sich vor, die Leute in der Schweiz, die auch finden, die Regierung müsste stärker sein, der Staat müsste zentralistischer sein. für die ist natürlich zum Beispiel die Gemeindeautonomie, die Tatsache, dass die Gemeinden den Steuerfuß bestimmen, das ist für die natürlich eine absolute Todsünde. Weil das ist ja das wichtigste Element bei der Staatsmacht, ist eindeutig die Steuererhebungsmacht oder die Kompetenz, Steuern zu erheben. Und in Großbritannien ist das wirklich so, der Zentralstaat erhebt die Steuern und dann werden die wie Almosen werden die verteilt an die Councils zum Beispiel. Und dann die Councils, oder in einem schlechten Jahr, in einer schlechten Periode kriegen sie weniger Geld vom Zentralstaat zugeschäffelt und dann erhöhen sie die Council Tax. Oder dann muss man plötzlich im Jahr einfach 2.000 mehr bezahlen so kommen die dann über die Runden, oder? Mhm. Indem sie da so die Council Tax, das ist so eine, weiß nicht, ob sie ist einfach so eine je nach der Größe des Hauses, Wert des Hauses wird dann bestimmt, das ist der jährliche Steuer. Und da schrauben sie dann die Councils, das ist dann ihre Macht, sie können das ein bisschen verändern, da werden die Leute natürlich wütend, weil man zahlt nicht gerne mehr. Aber das ist nur, weil die eigentlich total von den Almosen vom Staat leben, weil sie selber eigentlich keine Steuer, die können nicht wie in der Schweiz konkurrieren mit Steuerfüßen. Mhm. Ja.
Aber auch in der Schweiz beobachten wir gewisse Erosionsprozesse der Demokratie. So die zwei bekannten Beispiele sind ja die Masseneinwanderungsinitiative, aber auch von linker Seite die Pflegeinitiative, die nicht umgesetzt werden oder hinausgezögert werden. Ist unsere Glaspolitik in der Schweiz auch demokratiemüde geworden, wie anderswo in Europa?
Ja, ich würde sagen, es gibt eindeutig Tendenzen, die ich finde, die zu Sorge Anlass geben. Eben, dass man auch Masseneinwanderungsinitiative ist so ein Beispiel, wo man sich dann im Verbund mit der zweiten Kammer des Bundesgerichts um einen Volksentscheid, knapper Volksentscheid, aber deutlich doch, Stände haben deutlich angenommen, futiert. Und es gibt diese Tendenz. Und es ist ja auch so, jetzt zum Beispiel bei den Verträgen mit der EU, die ja nächstes Jahr oder übernächstes Jahr zur Abstimmung kommen werden, dort ist es ja auch so, dass es gibt gar keine Frage, das ist jetzt keine Meinung, das ist ein Fakt, oder? Also, dass die Demokratie natürlich heruntergefahren würde durch einen solchen Entscheid, ist völlig klar. Und es ist nicht nur so, es geht da hier nicht nur um die direkte Demokratie, die ist natürlich auch zentral, es geht auch ums Parlament. Also ich finde, ich habe schon Schwierigkeiten zu verstehen, wie Parlamentarier, die ins Parlament gewählt werden, sich freiwillig für eine Teilentmachtung aussprechen, die sie dann so beschönigen, dass sie sagen, ja, steht immer noch in der Verfassung, dass wir diese demokratischen Rechte haben. Ja. Und es ist natürlich dann nicht mehr das Gleiche, weil mit den Ausgleichsmaßnahmen und so weiter, das ist nicht mehr die würdevolle Demokratie, die man hat, wo sich die Leute wirklich ernst genommen fühlen. So in dem Sinne würde ich sagen, ja, es ist so ein bisschen der Zeitgeist, hat sich dahin verschoben, wo man Demokratie ist, wenn Demokratie draufsteht, oder? Ein bisschen also, in die Richtung.
Ist du hast ja in deinem Buch geschrieben, so in Brüssel einfach DINO, Democracy in name only.
Ja. Dass man am Schluss einfach, ich meine, das ist ja auch so, also es gibt wenigstens, wenn die Leute ehrlich sind, habe ich kein Problem. Dann bin ich bin anderer Meinung. Also wenn man sagt, ja, man findet Demokratie ist ein bisschen veraltet. Wir müssen jetzt die Probleme lösen, dann ist die Frage, ja, wie legitimierst du das? Oder dann kommen ja, meistens kommt es ja auf das raus, dass man sagt, ja, es gibt diese Fachleute in der Verwaltung, es gibt einfach so eine Elite, es gibt so diese Wissen und Weisen, die haben einfach mehr Kompetenz, die sollen das entscheiden. Auf das läuft es ja raus. Wie wollen sie legitimieren, dass die Demokratie heruntergefahren wird? Also das ist schon
Technokratisches Weltbild.
Ja, und auch ein bisschen so die Vorstellung, dass ja, es gibt einfach Herausforderungen und Probleme und die Lösungen, die drängen sich ja dann den vernünftigen Leuten eigentlich auf. Also man kommt dann so quasi, oder es ist nicht mehr die Vorstellung, dass man eigentlich dass Demokratie wertebasiert ist, oder? Es ist nicht so, oder 95% der Geschäfte in der Politik geht es nicht um ein klares, klare Sache, sondern Werte sind involviert. Politik ist eigentlich der Versuch, bei demokratischer Politik unterschiedliche Werte eigentlich zu leben und zu Lösungen zu kommen über das Mehrheitsprinzip und teilweise natürlich auch jetzt bei unserem Föderalismus durch diese Demokratie, die auch noch die Kantone berücksichtigt, ein System, das eigentlich auch die Minderheiten, bei uns jetzt Kantone, die Kantone berücksichtigt. Also wird gebrochen, oder? Das Mehrheitsdemokratie wird hier gebrochen. Mhm. Mehrfach natürlich über die Gemeinden, über die Kantone auch, die haben ihre eigenen, die Kantone eigene Verfassungen und so weiter. Also, ja, ich denke schon, der Trend geht in Richtung weniger Demokratie im Sinne von weniger mitbestimmter Demokratie und geht immer mehr in Richtung einer Semantik der Demokratie. Mhm. Oder man, wenn Sie jetzt untersuchen würden in den letzten 30 Jahren die Beiträge, die wissenschaftlichen Beiträge zur Demokratieanalyse, da würden Sie wahrscheinlich finden, Sie werden eine Unzahl ganz neuer, kreativer Beschreibungen der Demokratie finden, weil man muss ja etwas beschreiben, was es eigentlich nicht mehr in der Realität gibt, ist es nicht mehr so. Und da ist man unglaublich kreativ. Mhm. Oder? Mhm. Aber das wäre eine interessante Untersuchung. Mhm.
Ja, Stichwort Föderalismus. Warum wehren sich so viele Befürworter des geplanten Rahmenvertrags gegen ein Ständemehr? Warum? Es gibt ja jetzt aktuell im Parlament so eine Auseinandersetzung zwischen der außenpolitischen Kommission und der staatspolitischen Kommission. Wer bekommt jetzt das Dossier? Wie erklärst du das, dass die Befürworter des Rahmenvertrags gegen ein Ständemehr sind? Ich meine, wir haben ja auch über die Kuhhörner, was war das für eine Initiative? Da gab es ja auch ein Ständemehr. Ja. Wieso nicht zum Rahmenvertrag?
Ja, also eben, Bundesrat Cassis war ja ehrlich, hat gesagt, es ist ein taktische Überlegung dahinter. Das ist klar. Die gibt es wahrscheinlich auf beiden Seiten, oder? Muss man anerkennen. Und dann ist natürlich schon so, dass ich glaube schon, dass das ist das Entscheidende. Sie wissen natürlich, dass dann die Hürde höher ist. Also ich glaube, Professor Watter aus Bern, der Politikwissenschaftler, glaube ich, die haben die Zahl, also es muss dann irgendwie 53-54%, also wenn mit dem Ständemehr, muss die Mehrheit höher sein, oder? Und das wäre eigentlich auch anzustreben. Also man stelle sich mal vor, es gibt nur ein Volksmehr und das ist dann 51% bei so einer wichtigen Abstimmung, oder? Ich glaube, das alleine würde ich jetzt sagen, ist eigentlich ein Grund zu sagen, das kann es nicht sein. Man kann nicht das Risiko eingehen, weil das weiß man vorher nicht, dass 50,5 oder 51% dafür stimmen und dann kommt's, oder? Weil bei der Masseneinwanderungsinitiative natürlich hauchdünn, aber deutlich bei den Ständen, oder? Also dann hat man doch zusätzliche Legitimation. Und aber es gab natürlich, ich glaube, auf der Linken zum Beispiel, die sind relativ konsistent, die hatten eigentlich immer fanden das einen alten Zopf mit diesen Kantonen, oder? Mhm. Also wenn sie natürlich, sagen wir, zentralistische, frankophile Staatsauffassung haben, dann ist natürlich so ein Kantonsföderalismus ist natürlich ein alter Zopf. Man müsste ja alles, hat man ja gesehen, auch während der Corona und so, wenn so Herausforderungen kommen, dann finden sie ja alles zentralisieren, oder? Man braucht nicht mehr diese Vielstimmigkeit. Völlig eigentlich unlogisch, weil gerade in einer Krise, wenn man eben nicht weiß, was die richtige Lösung ist, wäre es vielleicht gut, man hätte verschiedene Ansätze, dann sieht man auch, das funktioniert nicht, das funktioniert und so weiter. Aber ich denke, Es gibt verschiedene Motive. Bei den einen ist es wirklich konsistent im Sinne von, die waren immer gegen diesen Föderalismus, fanden das immer einen alten Zopf. Und bei den anderen ist es je nach Frage Opportunismus, oder? Und jetzt bei der Europafrage wissen Sie natürlich, es dürfte umstritten sein. Und dann will man natürlich diese ich finde es ein Skandal. Oder? Ich habe mich auch dazu geäußert in der öffentlichen, in dieser öffentlichen Anhörung in der Staatspolitischen Kommission des Ständerats. Ich hab das ja zu Papier gebracht, also muss mich da nicht mehr weiter dazu äußern.
Paradoxerweise gibt es auch bei den Kantonen keinen Willen mehr zum Föderalismus. Das hat ja sogar mal Karin Keller-Sutter dazu geäußert. Also bei den Kantonen selber, also gibt es kein Streben mehr nach kantonaler Souveränität? Wie ist das zu erklären?
Ja, ich weiß es nicht. Also es ist frappierend, oder? Also man kann sich nur wundern. Also diese Konferenz der Kantone, die ja überhaupt eigentlich quer in der Landschaft steht, was das war, oder? Die wurden ja gegründet unmittelbar oder sogar im Jahr des EWR-Neins, glaube ich. Also ich glaube, vom Selbstverständnis her ist das eigentlich ein Ministerrat, oder? Die haben jetzt übernehmen wir da, jetzt müssen wir da. Das sind eigentlich ist ganz von Anfang an, das ist eigentlich eine Pro-EU-Veranstaltung. Und das merkt man, und dann gibt es natürlich einige Mitglieder, die das nicht mittragen, aber es ist eine Minderheit. Und das ist schon sehr, sehr überraschend. Offenbar dieses Gouvernementale, dieses Technokratische, diese Vorstellung, dass der Bund und vor allem, ich glaube, es gibt auch so ein bisschen die Vorstellung, der Bund ist eigentlich, wir wollen lieber so diese supranationale Ebene, da fahren wir noch besser als mit dem Bund, oder? Und seltsam, ich glaube, da müsste man irgendwie Interviews veranstalten mit diesen Leuten. Ich sehe da nicht durch. Ich nehme es aber wahr und es überrascht mich schon sehr. Mhm. Aber gut, da haben ja die Bürger haben die Möglichkeit, diese Regierungsräte abzuwählen. Mhm. Aber das ist Demokratie, oder? Dass man dann sagt, oder die das gut finden, können die dann umso mehr bestätigen. Mhm.
Zurück zum Brexit. Welche Lehren kann überhaupt die Schweiz aus dem Brexit ziehen?
Für mich, ich teile erstmal Schweiz und Großbritannien sind verschiedene Fälle. Also ich teile das hat ja auch Bundesrat Jans gebracht. Ich glaube nicht, dass er sehr viel Bescheid weiß über den Brexit. Aber er hat auch gebracht, ja, Brexit ist so quasi das Fanal, oder das ist so genau, das ist schief gegangen. Ich meine, die Wachstumsraten in Großbritannien sind besser als die deutschen Wachstumsraten. Und wie ich gesagt habe, also ich würde sagen, die Probleme, die Großbritannien hat, die sind hausgemacht, oder? Die haben mit dem Brexit nur bedingt zu tun. Aber was die Schweiz lernen könnte, glaube ich, mehr und mehr, also ist eigentlich, dass ein wirtschaftliches Moment, ich glaube wirklich man muss sich das sehr gut überlegen, diese Personenfreizügigkeit hat auch in der Schweiz, wir sind auf einer besseren Stufe, also die Schweiz ist ein reicheres Land, hat die Leute besser ausgebildet, nicht nur Elite-Unis und dann den Rest gibt man, studiert dann so diesen Colleges, das sind eigentlich keine richtigen Universitäten, sagt sogar ein Labour-Politiker, also Maurice Glassman, also Blue Labour, der sagt sogar, die Unis, die müssen wir um 50% reduzieren, bin ich absolut dieser Meinung. Also eben, die Schweiz ist besser gestellt, wir haben besseres Bildungssystem, duale Bildungssystem, da müssen wir festhalten. Aber es gibt etwas, was ich sehe als ein Problem, wo wir uns auch in diese Richtung bewegen. Nämlich Stichwort Breitenwachstum, Stichwort Transformation der Wirtschaft in Richtung eines Modells, wo viele Betriebe werden eigentlich süchtig nach diesem riesigen Meer von Arbeitskräften. Sie können die Löhne natürlich so senken. Ich meine, das haben mir Leute gesagt. Es ist auch übrigens, das ist etwas, auf das kann man deduktiv kommen. Die Ökonomen können es dann untersuchen und dann wissen wir es noch empirisch, oder? Aber das ist ja eindeutig. Und ich glaube, das Problem ist eben, ich glaube, dass die Schweiz auch schon in die Richtung gegangen ist. Tobias Straumann hat in einem Interview mit dem Tagi gesagt, 30% der Restaurationsbetriebe würden nicht mehr rentieren, ohne die Arbeitskräfte aus dem EU-Raum. Jetzt, ich würde sagen, das geht heute viel weiter. Ich glaube, das hat man ja immer mit Kontingenten gelöst, also Tourismus, Restauration, Landwirtschaft. Das hat man immer gehabt. Ich glaube, es geht heute viel weiter. Ich glaube, ist wahrscheinlich nicht gut untersucht, müsste man aber machen. Ich glaube, wir in der Schweiz, wir haben uns auch in eine Richtung entwickelt, wo mehr und mehr Betriebe, es gibt immer mehr Betriebe, die eigentlich auch nur noch Gewinne produzieren, wo sich die Leute, die Chefs als Unternehmer fühlen können, die erfolgreich sind, wegen dem Faktor Lohn, wegen dem Lohndifferenzial. Oder? Weil wir sind nun mal ein Hochlohnland. Und wenn Sie bei uns die Löhne um 30-40% runtersenken können, oder nur 20-30%, dann haben Sie vielleicht eine Firma, die am Markt eigentlich nicht mehr existieren könnte, macht dann Gewinne. Das Problem ist natürlich, wenn eine Wirtschaft sich in diese Richtung entwickelt, dann kriegt ein Land langfristig Probleme. Weil das sind strukturelle Veränderungen der Wirtschaft, die Produktivität, also unproduktive Sektoren werden aufgebläht. Und natürlich auch, wenn dann die Krise kommt, sind das natürlich dann die Arbeitslosen, die sind ja dann in diesem System mit den Rahmenverträgen schon heute, die sind natürlich dann die muss man unterstützen und so weiter. Also ich glaube, das ist für mich etwas, was die Leute hier sehen das nicht. Wenn ich an England denke und den Vergleich mache, denke ich immer, ja, das Breitenwachstum, das erinnert mich stark an England. Dass wir jetzt auch eigentlich eine Entwicklung mitmachen, die wird noch nicht, ich glaube, die Daten sind noch nicht da, die eigentlich uns Sorgen machen müsste, weil es eben uns wegführt von dieser Wirtschaft, die hochgradig produktiv ist, die Kapitalinvestitionen tätigt und nicht nur auf den Faktor Lohn schaut, weil das ist kein gutes Zeichen. Oder wenn der Lohn die wichtigste Größe ist in einem Unternehmen, dann ist das Unternehmen nicht erfolgreich.
Am letzten Abstimmungssonntag die 10-Millionen-Initiative abgelehnt worden. Ist jetzt stehen die Chancen, dass der Rahmenvertrag angenommen wird, höher oder tiefer?
Schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, das ist schwierig zu beantworten.
Der Bundesrat hat es ja dann aufgegriffen.
Also das ist natürlich ganz fragwürdig, also dass das ein Votum ist für die sogenannten Bilateralen, die natürlich keine Bilateralen sind, sondern ich würde die mit Professor Richli, Paul Richli, es ist ein Integrationsabkommen, eindeutig, es ist eine Vorstufe einer EU-Mitgliedschaft. Deshalb sind die Leute, die in die EU wollen, auch völlig konsistent. Da wäre ich auch für diese Verträge, wenn man in die EU will, dann ist das eindeutig ein... Das ist dann wird eine Pfadabhängigkeit geschaffen. Aber ich weiß es nicht. Ich denke, die Probleme werden weitergehen, oder? Wir werden das merken. Ich weiß es nicht. Es sind verschiedene Szenarien denkbar. Wäre es angenommen worden, hätten vielleicht in 2 Jahren die Leute gedacht, ja, jetzt haben wir mal was gemacht, oder? Und jetzt können wir diese Verträge durchwinken. Jetzt ist es doch so, was jetzt passieren wird, man sieht es schon, oder? Die Politiker lenken ab, sie sagen jetzt, das ist das Asylfrage, ist nur eine Asylfrage, oder der Politiker kommt raus, man braucht eine Asylrevolution, oder? diese Semantiken, oder? Und es ist aber nicht nur die Asylpolitik, die ist sowieso im Argen.
Es ist auch die legale Zuwanderung über die Personenfreizügigkeit. Und die Probleme werden weitergehen und vielleicht begreifen dann mehr Leute, dass diese Personenfreizügigkeit ist wirklich ein System, das die Kontrolle der Zuwanderung nicht nur erschwert, sondern sie rechtlich eigentlich verbietet. Diese Zugeständnisse, den Sonderklauseln, das ist etwas, das kann ich nicht ernst nehmen. Also das ist etwas, das natürlich die EU mit den Ländern dann vereinbart. Das ist so ein bisschen Opium fürs Volk, oder? Also weil die Unterhändler, oder, die sagen, das kann man sich vorstellen, oder? In diesen Verhandlungen müssen sie sich vorstellen, wenn die da in Brüssel verhandeln, sagen sie, ja, aber wir müssen dann unbedingt, im Vertrag muss dann drinstehen, bilateral, das muss auf jeder zweiten Seite sein, sie können das nicht verkaufen in der Schweiz, und Sonderklausel.
Zur Beschwichtigung, ja.
Ja, weil, oder, wenn man sich mit der Entwicklung der EU, mit dem Gerichtshof befasst hat, dann weiß man, dass diese ganze Personenfreizügigkeit ist kein ökonomisches Regime für die EU. Das ist ein das ist der zentrale politische Hebel. Weil da geht es darum, dass man eigentlich die nationalen Bürgerrechte eigentlich mit der Zeit immer mehr aushebelt. Das sieht man bei der Sozialgesetzgebung eben Personen. Es wird eine neue Stufe, eine weitergehende Entwicklung in Bezug auf Personennachzug und so weiter. Also das Sozialsystem, das Schweizerische, wird eigentlich, das ist jetzt auch so ein Supranational, wird supranationalisiert. Und für die EU, oder, das ist konsistent aus der Perspektive. Ich sage immer, die EU, man muss nicht die EU kritisieren. Man muss kritisieren, dass wir offenbar immer noch viele Leute nicht in der Lage sind zu sehen, worum es hier geht. Hier geht es nicht um ein wirtschaftliches Regime. Hier geht es wirklich darum, einen Staatsbildungsprozess, den europäischen Staatsbildungsprozess durch die Personenfreizügigkeit voranzutreiben. Mhm. Oder? Und das ist ein Nullsummenspiel. Dann müssen Sie die nationalen Privilegien, Kompetenzen werden darunter geschraubt. Und ich glaube, das wird immer noch von vielen unterschätzt. Mhm.
Die politische DNA der Schweiz wird damit grundlegend verändert.
Ja, das sowieso.
Ja.
Das sowieso. Es wird einfach weitergehen. Jetzt gibt es natürlich die sagen, ja, wir sind ja da schon drin in diesem System. Mhm. Aber für mich ist klar, oder? So weit und nicht weiter. Wir haben jetzt das Maximum schon. Und die fatalistische Position, ja, das können wir das andere auch noch nehmen. Wir müssen ja sowieso autonomen Nachvollzug. Was vorgesehen ist mit diesen Verträgen, geht weit über das hinaus. So. Mhm. Das ist wirklich, also, als Parlamentarier, also irgendwie die Vorstellung, dass man noch in ein Parlament geht und sich dann da als Gesetzgeber aufspielt in diesem Regime. Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm.
Margaret Thatcher hat ja einmal das Bonmot gesagt, there is no alternative. Gilt dieser Satz auch für die Europäische Union?
Ja, sie sehen das schon so. Also ich glaube, das ist auch das Faszinierende irgendwo, dass man sieht, das haben auch mir Leute gesagt, also Briten, die mit denen verhandelt haben. Also die sind fadengrad. Man sagt immer, ja, die machen dann Kompromisse und so. Aber die Kompromisse, die sie machen und diese Kuhhandel, das sehen sie als temporäre Geschichte. Oder zum Beispiel jetzt mit dem Binnenmarkt, da gibt es ja viele Sachen, die sind noch nicht gelöst. Aber sie sehen das schon eindeutig, also es geht in Richtung Bundesstaat. Sie wollen diesen Bundesstaat haben. Mhm. Und ich glaube,
Churchill hat ja auch in seiner Zürcher Rede von einem Vereinigten Staaten von Europa geredet.
Ja, aber eben, die Frage ist ja, was ist das, diese Vereinigten Staaten von Europa? Also ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, Europa wäre viel erfolgreicher, weil wirtschaftlich ist ja, klar, man hat einen großen Binnenmarkt und davon profitieren wir auch im Sinne von, es ist einfacher, natürlich, es vereinfacht gewisse Sachen. Aber wirtschaftlich ist ja das Potenzial in Europa überhaupt nicht ausgeschöpft. Weil die Regulierung ist extrem, oder? Regulierung ist wichtiger eigentlich. Und vor allem eben auch Personenfreizügigkeit, da geht es nicht um Wirtschaft. Ich muss sich das mal vorstellen, da werden einfach die Arbeitskräfte von Rumänien, von Polen und so, werden rüber, gehen rüber in den Westen, wo die Löhne höher sind. Jetzt ist Polen nicht mehr, die gehen ja nach England, oder? Das müssen sie nicht mehr machen. Aber ich meine nur, man zieht eigentlich in Teilen Europas, zieht man die Leute weg, damit sie in ein Hochlohnland ziehen. Und dort, und die Leute werden ausgebildet in diesen Ländern, oder? Also, wo ist eigentlich die Ethik in dem Ganzen? Mhm. Muss man sich auch mal fragen. Also, wenn man schon sagt, wir denken europäisch, muss man sich auch fragen, was ist das eigentlich für eine Ethik, wo die Leute aus Billiglohnländern, die dort studiert haben, Medizin oder weiß ich was, rübergehen in ein Land, wo sie mehr verdienen. Was ist das für eine Ethik? Aber es ist eben eine supranationale Ethik. Man akzeptiert eben nicht mehr, wenn sie denen sagen würden, ja, die Rumänen und die Leute aus Kroatien, die Kroaten haben keine Ärzte mehr, oder? Dann sagen die, ja, das ist Europa.
Brain drain.
Das ist Europa. Nein, sie sagen, das ist Europa. Das ist Europa. Also, man sieht da auch, oh, das ist eigentlich ähnlich wie im 19. Jahrhundert, die Nationalstaat. Es ist viel mehr diese Bundesstaats, die institutionellen Hebel, Personenfreizügigkeit, Einheitswährung, das sind institutionelle Hebel, die man im 19. Jahrhundert im Nationalstaat angewandt hat. Und nur eben die Fiskalunion hat man nicht, oder? Das ist dort hapert. Kann man sagen, aus einer Pro-EU könnte man sagen, das ist schade, oder? Verteidigungspolitik, oder? Das ist Rhetorik. Aber da sieht man, oder? Das ist das Ziel, oder? Und ja.
Braucht es überhaupt eine politische Union in Europa? Oder reicht bereits ein Wirtschaftsraum oder eine freie Handelszone?
Ich glaube, heute, wenn ich das so mir anschaue, würde ich sagen, eine glorifizierte Freihandelsgemeinschaft Europa ist ein großer Erfolg gewesen. Und dann muss man es der Geschichte überlassen, der historischen Entwicklung, ob sich das dann einmal in eine politische Union verwandelt. Das kann passieren, kann aber auch nicht passieren. Aber es ist klar, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man das unbedingt so quasi nicht auf der Landstraße, sondern auf der Überholspur erreichen, dieses Ziel. Und das ist klar, dann hat man versucht, über Regulierung diese Fakten zu schaffen. Und ich glaube, das Problem ist, es funktioniert nicht so. Natürlich, ich bin nicht naiv, ich sage nicht, ja, die Kultur entwickelt sich und dann gibt es eine Union. Ich meine, Nationalstaaten waren auch, das ist ein komplexer Prozess von Druck, Usurpation von Macht und historisch identitärer, kultureller Entwicklung. Diese Dinge laufen zusammen. Aber in der EU ist es eindeutig, oder? Man hat es mit unterschiedlichen Nationen zu tun, und ich glaube, eine glorifizierte Freihandelszone, wo sich die Mitglieder wo koordinieren, gewisse Dinge koordiniert man miteinander, ich glaube, das wäre das Realistische gewesen und wäre auch kein kleiner Erfolg. Aber das ist eindeutig, oder? Sie sehen das an den Institutionen in Europa, also der Gerichtshof, die Währung, Personenfreizügigkeit und so weiter. Das sind Institutionen, die natürlich die gehen auf eine Integration, oder? Das ist das Ziel. Und die Verhandler, die britischen Verhandler, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, die haben das voll im Blick, oder? Mhm. Also die Vorstellung, dass sie offen wären für Reformen, für eine, sagen wir, eine andere Union, mehr im Sinne der Schweiz zum Beispiel. Vorbei sind immer heikel. Das ist eine völlige Illusion.
Was spricht eigentlich gegen zum Beispiel ein Europa der Vaterländer, wie es Charles de Gaulle angeblich gesagt hat? Ich weiß gar nicht, ob das von ihm wirklich stammt. Oder ein Europa der Region. Oder wir beim Schweizer Monat haben jetzt in unserem neuen Heft auch ein Dossier zu Europa, wo Benjamin Mutlak für ein Europa der 1000 Liechtensteins plädiert. Was spricht da dagegen, dass man eher auf eine politische Fragmentierung, aber
dafür umso mehr für wirtschaftliche Zusammenarbeit setzt?
Ja, wenig, würde ich sagen. Wenig. Aber eben, ich weiß auch nicht, also es ist auch ein bisschen illusorisch, wenn man sich das jetzt überlegt, weil ich glaube, es ist viel problematischer, oder? Sie haben sich ja bewusst auf diese Pfadabhängigkeit, sie haben eine Pfadabhängigkeit konstruiert. Das Konstrukt EU ist eine Pfadabhängigkeit. Sie wollten eben genau, dass diese Alternativen alle wegfallen. Sie wollten das nicht der Geschichte überlassen. Sie wollten das nicht den politischen Sensibilitäten überlassen. Sie wollten das institutionell so aufgleisen. Und ich sehe das Problem schon. Es ist ein großer Tanker, der unflexibel ist und Schwierigkeiten hat, sich in eine andere Richtung zu bewegen. Und es ist natürlich auch so, dass diese Alternativen, die Alternativen Schweiz und jetzt Großbritannien, das will man natürlich verhindern, weil wenn Alternativen erfolgreich sind, dann sagen sich die Leute, ja, aber die machen sie anders und die haben eigentlich Erfolg. Das ist ungern gesehen, oder? Es ist ein System, das auf Integration setzt, auf Vereinheitlichung. Ich habe das Gefühl, dass das es gibt keine Inevitability, es gibt keine Unvermeidbarkeiten in der Geschichte. Und auch wenn man sie zu konstruieren versucht, institutionell, wie das die EU sicher getan hat, eben Alternativlosigkeit war eigentlich das Ziel. Ich glaube, das kann man gar nicht. Es ist nicht möglich. Aber umso mehr man das tut, umso größer ist natürlich dann der Effekt, wenn es schief geht. Also wenn es schief geht, dann gibt es einen großen Knall. Ich meine ich jetzt nicht Kriege, weil was die Verteidigung betrifft, sind es einzelne Länder, die wichtig sind, nicht die EU. Aber in Bezug natürlich auf die Wirtschaft, oder wenn sie natürlich wenn sie natürlich beim Euro sind und so, dann ist klar, das geht nicht ohne große, würde nicht abgehen ohne große Verwerfung.
Du bist ja wieder von Großbritannien zurück in die Schweiz gekommen. Hat der Brexit da eine Rolle gespielt?
Nein, das waren andere Faktoren. Schon beschrieben. Also ich viele Faktoren kommen da zusammen. Persönlich es hat auch damit zu tun gehabt, dass ich wurde da nicht verjagt. Ich hätte da schön.
Bist nicht geflohen.
Also England ist nach wie vor, also ich rede lieber über England, weil dort habe ich gelebt. Ich habe nicht in Schottland gelebt, nicht in Wales gelebt. Aber es ist nach wie vor natürlich immer noch ein Ort, das ist eine Heimat für mich. Und intellektuell und von der Karriere her war das großartig. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Und werde dem Land immer verbunden bleiben. Man weiß ja auch nie, wo man am Schluss noch endet, oder? Aber es war halt auch so, ich habe gemerkt, also an der Universität beispielsweise, es wurde immer mehr so ein bisschen auch so Verwaltung, Bürokratie, ja, und natürlich das Land ist nicht wegen dem Brexit, sondern einfach weil die ganzen das Vertrauen, also zum Beispiel eben, es ist noch seltsam, man kann sich das nicht so gut vorstellen. Zum Beispiel auch, ich hatte oft das Gefühl, und das haben wahrscheinlich viele Briten, sie haben sich einfach daran gewöhnt, dass eigentlich gewisse, sagen wir, Delikte werden eigentlich nicht mehr versorgt. Zum Beispiel, wo ich gewohnt habe, da hat es so eine Agentur, das ist in England so ein bisschen auch, es ist auch so Franchises, oder? Also wir haben ja Straßenverkehrsamt, oder? Straßenverkehrsamt, wenn Sie das Auto vorführen, gehen Sie ins Straßenverkehrsamt, das ist eine staatlich-öffentliche Geschichte, oder? Kantonal. Und in England ist das so, das wurde alles natürlich privatisiert, die haben dann diese Lizenzen. Und dann gehen sie da zu einem, da schauen die Leute, wo ist es billiger, oder? Jedes Jahr müssen sie diese MOT machen, da muss man bis bis ein gewisses Datum, sonst kriegen sie, werden sie gebüßt. Und da gibt es natürlich diese, da gibt es Betriebe, ich meine, die sind, da sieht man, das ist eigentlich, das ist nicht seriös. Mhm. Und da gab es einen Betrieb in der Nähe von uns, das sah wirklich aus wie so auf einem, wissen Sie, diese alten Industrieanlagen, die schon 20 Jahre verwaist sind, dann ist da irgendjemand und verkauft noch sowas, dass noch irgendwie 100 Leute in der Welt wollen, oder? Da ist also ein MOT-Firma gestanden. Und die haben keine Parkplätze gehabt, oder? Da haben die Autos immer entlang der Straße parkiert, haben so viel parkiert, dass man eigentlich gar nicht mehr durchkam. Für die Velos war das eine Gefahr. Man hat einfach gesehen, das ist eigentlich ein illegales Etablissement. Und dann habe ich so ein bisschen nachgefragt. Da sagt da niemand im Dorf, wo ich da gewohnt habe, gleich außerhalb von Oxford, dann haben sie mir gesagt, ja, wir haben uns schon beklagt, und so, aber die Polizei, die will da nicht involviert werden. Also, das Beispiel zeigt, oder? Es ist eigentlich so ein Lottobetrieb, ein Larifari. Die Polizei ist überfordert. Und wenn Großbritannien, also wenn jetzt nicht von der Kultur her, die Leute sind schon noch, also im Vergleich, also Selbstkontrolle ist relativ okay. Es wird nicht gleich das Messer gezückt, es wird nicht gleich, oder es ist relativ noch. Es gibt das noch, so diese britische Selbstkontrolle, würde ich sagen. Aber wenn das nicht wäre, dann hätte die Gesellschaft wirklich ein großes Problem. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, die Institutionen sind eigentlich, funktionieren nicht mehr gut. Also Polizei zum Beispiel. Mhm. Wenn man als Bürger in so einem Land lebt, das sind so Dinge, die stören mich. Mhm. Mit der Zeit schlägt einem das ein bisschen aufs Gemüt, oder? Mhm. Dass irgendwie so ein Betrieb einfach Straßenverkehrsamt, oder, privatisiert, die Leute parkieren überall, und es gibt keine Ordnung, die Regeln sind aufgeweicht. Mhm,
Um zu einem Abschluss zu kommen, wenn du auf die kommenden 10 Jahre blickst, bist du um die Zukunft von Großbritannien, aber auch von Europa optimistisch oder eher pessimistisch?
Ja, ich glaube, es sind jetzt Entwicklungen gegangen, wir sagen, ja, der Populismus. Ich denke eher, dass sich wieder die demokratischen Instinkte regen sich wieder. Das gibt mir Hoffnung, weil ich glaube, die positiven Veränderungen kommen von dort. Die Politik muss sich bewegen. Also es könnte natürlich auch Probleme geben. Es könnte sich auch ins Negative drehen. Aber ich glaube, es gibt auch wieder Zeichen, dass es gibt starke oppositionelle Kräfte. Und damit meine ich jetzt nicht, sagen wir, Reform, ich sehe das nicht nur positiv. Aber ich glaube, es gibt wieder sowas wie ein Bewusstsein dafür, dass man auch die Leute repräsentieren muss, dass man auch die Leute vertreten muss, die eben nicht sich von den dominanten Kräften vertreten fühlen. Ich glaube, wenn dieses Bewusstsein wächst und umgesetzt wird, wenn Taten folgen, dann glaube ich, kann Europa optimistisch sein, die Schweiz. Wenn nicht, sehe ich keine positive Zukunft. Weil wenn die Leute so quasi regiert werden, dann glaube ich, ist das problematisch, weil ich glaube, gerade die Entwicklung der Schweiz zeigt eigentlich, dass diese Dialektik, dieser Widerspruch, der von den Bürgern kommt, der ist absolut entscheidend, und wir sind damit sehr gut gefahren.
Oliver Zimmer, vielen Dank für das Gespräch.